Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Plötzlich trommelten die Trommler zum Angriff. Es brach los wie ein Orkan. Die Kanone hatte ihr Gebrüll begonnen. Die Armee sprang gegen die Barrikade vor. Die Mauer hielt stand. Die Rebellen feuerten ungestüm. Auf der erkletterten Barrikade züngelte ein Bündel von Blitzen empor. Wer ein Feuerwerk gesehen hat, erinnert sich an die Garbe aus gekreuzten Flammenbündeln. Diese denke man sich nicht mehr senkrecht, sondern waagerecht. Mit einer Gewehrkugel oder einer Kartätschenkugel an der Spitze jedes Feuerstrahls. Jeder wuchs in diesem Gefecht durch das Bewusstsein der letzten Stunde über sich hinaus. Die Straße war mit Leichen bestreut. Ein Schweigen herrschte, wie es die Wunder umgibt. Inmitten dieses Schweigens schwenkte ein Greis die rote Fahne und rief: Es lebe die Revolution! Es lebe die Republik! Brüderlichkeit, Gleichheit und Tod!
Die Julirevolution von 1830. Handwerker, Fabrikarbeiter und Studenten gehen in Paris auf die Barrikaden. Und sie erreichen, was der französischen Revolution von 1789 verwehrt geblieben ist: den endgültigen Sturz der Bourbonen in Frankreich. König Karl X. Muss nach England fliehen. Doch die Freude der Proletarier währt nicht lange. Das Großbürgertum nutzt den Umsturz für seine eigenen Zwecke und setzt einen entfernten Vetter des Königs auf den Thron, Louis Philippe, den sogenannten Bürgerkönig. Die Hoffnung, dass sich die Lebensumstände der einfachen Leute verbessern, zerschlägt sich. Die Arbeiter fristen ihr Leben weiterhin in bitterer Armut, haben keinen Zugang zu Bildung, werden vom Bürgertum behandelt wie Abschaum. Sie sind die Elenden. Sie sind les Miserables. 1862 hat der französische Schriftsteller Victor Hugo seinen Roman Les Miserables veröffentlicht. Und noch heute fasziniert die Geschichte das Publikum in aller Welt. Das Musical aus dem Jahr 1980 haben inzwischen mehr Menschen gesehen, als Frankreich Einwohner hat. Es gibt erfolgreiche Verfilmungen mit Gérard Depardieu und Liam Neeson, und sogar ein lustiges Taschenbuch von Walt Disney basiert auf dem Roman. Die Schilderung der Ereignisse von 1830 allein erklärt diesen Erfolg nicht. Vielmehr erzählt Hugo vor dem Hintergrund der Julirevolution eine Geschichte, die die Menschen heute noch genauso in ihren Bann zieht wie im 19. Jahrhundert.
Quand à savoir ce que c'est qu'une bonne histoire ou une mauvaise histoire, alors là, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de travaux universitaires sur la question.
Was eine gute oder eine schlechte Geschichte ausmacht, darüber gibt es keine einzige wissenschaftliche Untersuchung. Sie werden keinen Artikel, keine Abhandlung, keine Arbeit finden, die Ihnen die Frage beantwortet, was ist eine gute Geschichte? Und trotzdem kann sich jeder irgendetwas darunter vorstellen. Man weiß es irgendwie, merkt es, fällt sein Urteil ganz intuitiv. Also, die Miserables sind eine gute Geschichte.
Guy Rosat sitzt in der Bibliothek der Literaturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Paris. Die Regale mit Büchern von und über Victor Hugo sind meterlang. Hugo hat für die Franzosen eine ähnliche Bedeutung wie Goethe für die Deutschen. Und niemand hat mehr über ihn veröffentlicht als Guy Rosat. Der Glöckner von Notre-Dame mag Hugos bekanntester Roman sein, sagt der Literaturprofessor, aber Les Misérables ist sein bester.
Il y a deux histoires, mais elles sont rattachées l'une à l'autre.
Es sind zwei Geschichten, aber zwei Geschichten, die miteinander verbunden sind. Die erste dreht sich um einen armen, ungebildeten Bauern, der weder lesen noch schreiben kann und der zu mehreren Jahren auf einer Galeere verurteilt wird. Dazu kommen später noch zusätzliche Jahre, weil er versucht auszubrechen, sodass er ungefähr 20 Jahre auf der Galeere bleibt. Die Geschichte erzählt, was ihm zustößt, nachdem er entlassen worden ist.
Jean Valjean heißt der Held dieser ersten Geschichte. Und ihm stößt eine ganze Menge zu. Weil er als frisch entlassener Galeerensträfling in der bürgerlichen französischen Gesellschaft keine Chance hat, legt er sich einen neuen Namen zu. Er nennt sich Monsieur Madeleine, und weil niemand seine Vergangenheit kennt, gelingt ihm ein bescheidener sozialer Aufstieg. Er wird Bürgermeister von Montreuil-sur-Mer, wo er eine große Näherei mit vielen Arbeiterinnen betreibt.
Il invente un procédé industriel.
Er erfindet ein industrielles Produktionsverfahren und macht damit ein Vermögen. Aber dieses Vermögen löst zugleich den Niedergang eines anderen Schicksals aus. Im Mittelpunkt steht eine Frau, eine Grisette, eine kleine Näherin in Paris, die in einen Studenten verliebt ist. Die Verbindung Arbeiterin und Student war damals üblich, aber dieser Student verlässt sie, als ihr gemeinsames Kind 2 Jahre alt ist.
Grisette, sagt Rosa, ein Begriff, der heute nicht mehr gebräuchlich ist. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts war Grisette der gängige Ausdruck für eine junge, unverheiratete Frau niederen Standes, die sich ihren Lebensunterhalt als Näherin, Wäscherin oder Fabrikarbeiterin verdiente. Das Wort Grisette leitet sich ab von dem billigen grauen Wollstoff, aus dem die Kleider gemacht waren. Die Grisette, um die es in den Miserables geht, heißt Fantine. Sie arbeitet in der Fabrik von Monsieur Madeleine alias Jean Valjean, doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer.
Sie wird aus der Fabrik verjagt, weil herauskommt, dass sie ein uneheliches Kind hat. Denn Herr Madeleine, der sehr um die Moral seiner Fabrikarbeiterinnen besorgt ist, duldet so etwas nicht. In seiner Fabrik gelten rückwärtsgewandte, drakonische Vorschriften.
Der Verlust ihrer Arbeit bedeutet für Fantine den Abstieg ins soziale Elend. Sie wird eine Miserable. Eine jener Elenden, die dem Roman den Titel geben. Ihr Geld verdient sie nunmehr als Prostituierte. Aus der Grisette wird eine Kokotte.
C'est lors d'une arrestation de cette femme qui
Diese Frau, die auf den Strich geht, bringt eines Tages einen Bürger, einen Bourgeois, in Schwierigkeiten und wird verhaftet. Da merkt Jean Valjean, dass er indirekt schuld ist an ihrem Schicksal. Er wird an seine eigene Vergangenheit erinnert und er beschließt, das Unrecht, das er ihr unabsichtlich angetan hat, wieder gut zu machen.
Valjean, der als Bürgermeister Madeleine einen gewissen Einfluss hat, gelingt es gerade noch, Fantine vor dem Gefängnis zu bewahren. Doch dass sie an Schwindsucht stirbt, kann er nicht verhindern. Nach Fantines Tod kümmert er sich um ihre Tochter Cosette und nimmt sich ihrer an wie ein Vater. Doch dabei bekommt er große Schwierigkeiten. Der skrupellose Polizeispitzel Javert, der früher auf der Galeere gearbeitet hat und der über ein gutes Personengedächtnis verfügt, kommt allmählich dahinter, dass der ehrenwerte Bürgermeister in Wirklichkeit der entlassene Sträfling ist. Es beginnt ein Räuber- und Gendarmspiel, bei dem der Leser oft mehr weiß als die handelnden Figuren. 1600 Seiten dick ist der Roman, aber über weite Strecken lesen sich die Miserables so spannend wie ein Krimi. Wie sehr sich Jean Valjean, Fantine und Cosette auch bemühen, das Leben gibt ihnen kaum eine Chance, sich aus ihrem Elend zu befreien. Genauso geht es vielen Arbeitern in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, in denen Hugo sein Buch veröffentlicht. Sie können sich in den Figuren des Romans wiedererkennen.
C'est un livre qui a un succès énorme dans le public, immédiat.
Das Buch hat sofort einen enormen Erfolg in der Öffentlichkeit und ganz besonders in den unteren Schichten. Die Arbeiter legen zusammen, um sich die Bände zu kaufen. Die erste Ausgabe war nämlich ziemlich teuer. Auf dem Land haben die Leute das Buch einander lange Zeit laut vorgelesen. Auf den Speichern französischer Bauernhöfe findet man noch heute eine beträchtliche Zahl alter Ausgaben der Miserables. Die hat man in den Abendstunden gelesen, während die Frauen Nüsse knackten.
Victor Hugo prangert die Ausbeutung der Arbeiter im Frankreich des 19. Jahrhunderts schonungslos an. Bereits im Kindesalter wurden die Menschen daran gewöhnt, für einen Hungerlohn zu arbeiten. Zu den besonders drastischen Szenen in den Miserables gehört die Schilderung des Tagesablaufs im Wirtshaus der Thénardier. Das ist die Familie, der Fantine ihre Tochter Cosette anvertraut.
Cosette kam aus dem Loch, in dem sie sich versteckt hatte, hervor. Die Thénardier sagte, Fräulein Hundsbrot, bring Wasser für das Pferd. Aber, sagte Cosette zaghaft, es ist kein Wasser hier. Die Thénardier öffnete weit die Straßentür. Dann hole! Cosette senkte den Kopf und nahm einen leeren Eimer aus der Kaminecke. Der Eimer war größer als sie. und das Kind hätte sich gut hineinsetzen können.
Hugos Schilderungen erinnern an Szenen aus dem Roman Oliver Twist von Charles Dickens, der einige Jahrzehnte vor den Miserable erschienen ist. Das ausgebeutete Kind ist ein bevorzugter Gegenstand der Literatur des 19. Jahrhunderts, zumal es damals noch keine Gesetze gibt, die Kinder schützen. Das kleine Mädchen ist gezwungen, wie eine Sklavin zu arbeiten, während ihr gleichzeitig alles vorenthalten wird, was eine richtige Kindheit ausmacht. Sie geht nicht zur Schule, hat keine Spielsachen und leidet unter einer Pflegemutter, die Hugo als Monster schildert.
Die Thénardier war groß, rotblond, mit roter Haut, fett, fleischig, vierschrötig, riesig und dennoch gewandt. Alles bebte beim Schall ihrer Stimme, Fensterscheiben, Möbel und Leute. Ihr breites, mit Sommersprossen übersätes Gesicht war pockennarbig. Sie hatte Bart und war das Idealbild eines als Mädchen verkleideten Lastträgers aus der Halle. Sie konnte prächtig fluchen und rühmte sich, eine Nuss nur mit dem Druck ihrer Faust zu zerbrechen. Ihr Gesinde war einzig Cosette, eine Maus im Dienste eines Elefanten.
Am Schicksal Cosettes wird deutlich, dass die Elenden in einem Teufelskreis gefangen sind. Fantine muss ihre Tochter zu den Thénardier geben, weil sie sonst nicht in der Fabrik arbeiten kann. Doch das Geld, das sie verdient, reicht den Pflegeeltern nicht. Sie holen sich den Rest, indem sie das Kind zur Arbeit zwingen und ihm eine vernünftige Schulbildung vorenthalten. Es scheint unausweichlich, dass Cosette eines Tages wie ihre Mutter enden wird. Durchbrochen werden kann dieser Teufelskreis nach Hugos Auffassung allein durch die Werte der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Entsprechend eindeutig ergreift der Erzähler Position für die Barrikadenkämpfer von 1830.
Die Julirevolution ist der Triumph des Rechts, das die Gegebenheit zu Boden schmettert.
Seine klare politische Haltung bringt Hugo in große Schwierigkeiten. Als sich Napoleon III. 1851 mit einem Staatsstreich zum Präsidenten auf Lebenszeit macht, lehnt sich Hugo offen dagegen auf und landet im Gefängnis. Kurze Zeit später wird er aus Frankreich verbannt. Doch Hugo war nicht immer ein Revolutionär. Les Misérables entstehen über einen Zeitraum von 17 Jahren. Während dieser Spanne wandelt sich Hugos Einstellung grundlegend. Als er 1845 mit dem ersten Entwurf beginnt, ist er noch konservativ, ein erklärter Anhänger der Monarchie. Aber das soll sich bald ändern.
Das Textbuch wird überarbeitet. Es erhält seine Endfassung zwischen 1860 und 62 und wird dabei komplett umgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt ist das Engagement von Hugo völlig anders. Er ist Republikaner, er ist Sozialist, er ist Demokrat. Er ist, was er bis zum Schluss bleiben wird: extrem links.
Dass Hugo seine politische Haltung während der langen Entstehungszeit ändert, kommt dem Roman zugute. Die Figuren sind vielschichtig angelegt. Kaum ein Revolutionär, dessen Haltung nicht auch kritisch hinterfragt wird. Kaum ein Anhänger der Monarchie, der nicht auch sympathische Züge aufweist.
Hugo versteht es, deutlich Stellung zu beziehen, aber auf sanfte Art und Weise und ohne Feindseligkeiten gegenüber dem gegnerischen Lager. Das ist einer der Gründe seines Erfolgs. Es ist ein Buch, das niemanden zurückweist.
Differenziert ist auch Hugos Haltung in religiösen Fragen. Was die Auflösung von Kirchengütern betrifft, die Säkularisation, ist der Erzähler ganz auf Seiten Napoleons.
Die Klöster, wenn es deren zu viele in einem Land gibt, sind störende Einrichtungen, Zentren des Müßiggangs da, wo es Zentren der Arbeit braucht. Die klösterlichen Gemeinschaften sind dem großen gesellschaftlichen Gemeinwesen, was die Mistel der Eiche, was die Warze der menschlichen Körper ist. Ihr Blühen und ihr Wohlstand lassen das Land verarmen. Die Zeit für das klösterliche Leben ist abgelaufen.
Doch Hugo sieht auch den sozialen Beitrag, den die Kirche für die unteren Schichten der Gesellschaft leistet. Als der Polizeispitzel Javert ihm auf der Spur ist, flüchtet sich der Romanheld mit der ihm anvertrauten Cosette ausgerechnet in ein Kloster.
Mutter Heilige Mechthild, die für Gesang und Chor verantwortlich war, bediente sich dafür gern der Pensionärinnen. Gewöhnlich nahm sie eine diatonische Tonleiter, Das heißt, 7 Mädchen von 10 bis einschließlich 16 Jahren, deren Stimmen und Größen zusammenpassten und die sie dem Alter nach in einer Reihe, von der kleinsten bis zur größten, antreten und singen ließ. Die jungen Mädchen standen dann wie die Orgelpfeifen da, eine Art lebender Panflöte aus Engeln.
Bei der Schilderung der Szenen im Kloster knüpft Hugo viele Bezüge zum Alten und zum Neuen Testament. Jean Valjean lässt sich im Sarg einer Nonne einsperren, die Kreuzigung heißt. Nachdem die Luft rein ist, steigt er Christus gleich aus seinem Grab heraus. Als sich Cosette in den Revolutionär Marius verliebt und ihren Adoptivvater damit große Schwierigkeiten mit der Polizei beschert, opfert der sich schließlich, weil er dem Glück der beiden nicht im Weg stehen will. Marius zollt ihm dafür Respekt, wie einem Messias.
Cosette, und wenn ich mein ganzes Leben zu den Füßen dieses Mannes verbrächte, es wäre zu wenig. Barrikade und Kanal, Höllenglut und Kloake, all das hat er für mich durchschritten. Und für dich, Cosette. Er hat mich durch alle Tode getragen, jeden Mut, jede Tugend, jeden Heroismus und alle Heiligkeit. Er hat sie. Cosette, dieser Mann ist kein irdischer Mensch.
Doch trotz aller Erlösungssymbolik achtet Hugo darauf, dass der Held menschliche Züge behält. Valjean macht Fehler, er kann leidenschaftlich hassen, er wird zum Dieb. Die Leser, vor allem die aus den einfachen Schichten, können sich mit ihm identifizieren. Auch die Sprache des Romans trägt dazu bei. Hugo lässt seine Figuren reden, wie noch nie zuvor in der Geschichte der französischen Literatur Romanhelden gesprochen haben. Als die Schlacht bei Waterloo verloren geht, verwendet der französische General Cambronne die Sprache der Menschen auf der Straße.
Als jene Schar nur noch ein Häuflein, als ihre Fahne nur noch ein Fetzen war, als ihren Gewehren die Kugeln ausgegangen und sie nur noch Knüttel waren, als der Leichenhaufen größer war als die Gruppe der Lebenden, schwieg die englische Artillerie, um wieder zu Atem zu kommen. Die glimmenden Lunden bildeten, wie Tigeraugen in der Nacht, einen Kreis um ihre Häupter. Alle Zündstöcke bei den englischen Batterien näherten sich den Kanonen. Und dann rief ihnen bewegt, den letzten Augenblick über diesen Männern in der Schwebe haltend, ein englischer General zu: »Tapfere Franzosen, ergebt euch!« Cambronne antwortete: »Scheiße!«
Ce qui a choqué, c'est le merde de Cambronne.
Was schockiert hat, ist der Begriff Merde, den Cambronne verwendet. Oh la la, das war ein Schock. In den Zeitungen gab es seitenweise Proteste gegen die Verwendung dieses Ausdrucks. Der Begriff an sich ist nicht skandalträchtig. In einer anderen literarischen Gattung, einem Vaudeville, einem kleinen Boulevardstück, würde niemand Anstoß daran nehmen. Aber die Miserable gehören zur großen Literatur. Und was schockiert, ist die Tatsache, dass ein so derber, vulgärer Ausdruck in der großen Literatur auftaucht. Noch dazu ist es Cambronne, der Merde sagt. Ein General auf dem Schlachtfeld. Das wird als untragbar empfunden, weil es ein schlechtes Bild von einem General abgibt. Das ist, als würde man ein Reiterstandbild machen mitsamt Pferdeäpfeln.
Die Sprache des Volkes spricht nicht nur Cambronne. Auch viele andere Figuren in den Miserables verwenden Begriffe, wie sie das einfache Volk täglich benutzte. Sie stammen aus dem sogenannten Argot, das sich aus der mittelalterlichen Sprache der Bettler und Gauner entwickelt hat.
Das Argot, das Hugo seine Figuren von Zeit zu Zeit sprechen lässt, mit Fußnoten am Seitenende, in denen die Ausdrücke übersetzt werden, ist vollständig verschwunden und sagt niemandem mehr etwas. Das alte Argot des 18. Jahrhunderts hat nur in einigen wenigen Ausdrücken überlebt. Surin statt Couteau für Messer zum Beispiel. Das Argot hat ungefähr die gleiche Funktion wie der Akzent und die Sprache, die man heute in den Banlieues spricht.
Der Vergleich mit den französischen Vorstädten, sagt der Hugo-Forscher Guy Rosa, beschränkt sich nicht allein auf die Sprache. Auch die soziale Situation in den Hochhaussiedlungen am Rand der französischen Großstädte spiegelt heute noch viel von dem wider, was Hugo vor rund anderthalb Jahrhunderten angeprangert hat. Arbeitslosigkeit und drückende Armut breiter Schichten. Ghettoisierung in Vierteln, in die niemand einen Fuß setzt, der dort nicht geboren ist. Abgebrochene Schulkarrieren, die jeglichen sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg unmöglich machen. Im Vorwort zu Les Misérables hat Victor Hugo schon 1862 vorausgeahnt, dass das Thema seines Romans noch lange Zeit aktuell bleiben würde.
Solange nach Gesetz und Sitte eine soziale Verdammnis besteht, die künstlich inmitten der Zivilisation Höllen schafft und das Schicksal, das göttlich ist, mit menschlichem Unheil mischt, solange die drei Probleme des Jahrhunderts, die Entwürdigung des Mannes durch das Proletarierdasein, die Erniedrigung der Frau durch den Hunger, die Verkümmerung des Kindes durch die geistige Finsternis, nicht bewältigt sind, solange in gewissen Gegenden der soziale Erstickungstod möglich ist, oder mit anderen Worten und von einem noch höheren Gesichtspunkt aus betrachtet, solange es auf Erden Unwissenheit gibt und Elend, werden Bücher wie dieses nicht ohne Wert sein.